So, heute machen wir mal mit bei der German Vinyl Challenge 2024. Das ist mein erstes Mal. Vielen Dank dafür auch an Timo von Vinyl und für die Vorbereitung, die Einladung, die Erwähnung und den ganzen Zauberkram drumherum. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich bin auch mittlerweile der Letzte, der sich jetzt hier beteiligt, aber lieber spät als nie. Und ich würde sagen, direkt los mit Frage 1. Kommt von Planet auf Platte und die Frage lautet, was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung, Rarität oder persönlicher Grail? Und da kommt die große Enthüllung und die kleine Überraschung. Es ist wahrscheinlich keine, denn die Beatles dürften wahrscheinlich den ein oder anderen Grail bereitstellen. Meiner ist tatsächlich eher einer, der mit Erinnerungen zu tun hat. Ich finde ja, das können Schallplatten ohnehin viel besser als alles andere, nämlich ein Quell langer und schöner und vieler Erinnerungen zu sein. Diese beiden Platten stammen tatsächlich aus meiner Kindheit. Die habe ich früher gehört, hoch und runter oder hören, bin gehört worden von diesen Platten, denn die liefen bei uns tatsächlich früher hoch und runter und ich dachte eine Zeit lang, die Lieder, die ich im Kindergarten gehört hätte, das wären alles Beatles-Lieder. Aber das habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass wir im Kindergarten nicht Beatles gesungen haben, sondern das waren schon die Beatles selber. Also diese beiden Platten ganz hoch im Kurs bei mir, ganz wichtige Platten. Wir kommen auch gleich nochmal drauf zurück, denn natürlich, um es vorwegzunehmen, habe ich die natürlich in verschiedenen Versionen. Zum Beispiel kann man ja kaum durchs Leben kommen, ohne diese hier auch in der roten Vinyl-Variante zu haben. Das ist ja klar. Fehlen tut mir die Variante in Blau. Wer da einen guten Tipp weiß, wo man die noch kriegt, ohne 7.000 Milliarden Euro zu bezahlen, ich würde mich dafür interessieren. Frage Nummer 2 von der Vinylhöhle, auch ein wunderbarer Name. Besitzt du eine Schallplatte, dessen A-Seite sich qualitativ sehr von der B-Seite unterscheidet? Oh ja, das tue ich. Und das tun wahrscheinlich auch viele andere. Es sind nämlich schon wieder die Beatles. Und es ist natürlich Yellow Submarine. Und ich glaube, diesen Effekt hat wahrscheinlich jeder schon mal beobachtet auf einer Plattenbörse oder auf dem Flohmarkt. Wenn man sich die LP anguckt, die erste Seite mit den ganzen Beatles-Liedern, die ist ganz gut abgespielt, die ist gut benutzt. Die Seite 2, wo der Herr Martin sich so ein bisschen ausgetobt hat, die ist meistens doch deutlich weniger stark in Anspruch genommen worden. Das lasse ich auch dann mal unkommentiert. Frage Nummer 3 von French Vinyl Addict. Welche aktuelle Platte einer deutschen Band oder Interpretin würdest du einem fremdländischen Freund, einer fremdländischen Freundin empfehlen? Da kommt für mich auch nur einer in Betracht, nämlich Sedlmayr heißt der gute Mann. Das ist ein, ich möchte ihn Künstler nennen aus Berlin, der einen multimedialen Ansatz verfährt. Der hat auf der Bühne quasi seine Gitarre dabei und dazu einen Laptop, mit dem er Projektionen hinter sich abspielt, die Lieder ergänzen, erweitern und den ganzen Abend zu einem wunderbaren Vergnügen machen. Also ich kann nur empfehlen, Sedlmayr Schallplatten zu kaufen und Konzerte von ihm zu besuchen. Sehr, sehr lohnenswert. Frage Nummer 4 von Guidos Plattenkiste. Hast du eine Platte, auf der entweder drei Gitarristen, zwei Schlagzeuger oder vier Vokalisten am Start sind? Und ich darf kein Orchester oder ein Chor benehmen. Ja, auch da fällt ein Name, den wir heute schon ein paar Mal gehört haben und noch ein paar Mal hören werden. Die Beatles, wer hätte es gedacht? Denn nach meiner letzten Erinnerungen haben da vier Leute gesungen, also da haben wir schon mal vier Vokalisten am Start. Ähnliches können die Landsmänner, die Briten von Humble Pie, die waren auch zu viert und auch dort hat ein quasi, hat jeder in der Band auch mal singen dürfen. Der Schlagzeuger, der eigentliche Sänger, der andere Gitarrist und Sänger und auch der Bassist, alle vier durften mal singen. Meistens sogar innerhalb eines Songs haben die sich so Zeile für Zeile das Singen abgewechselt. Also wirklich sehr schön. Humble Pie, ohnehin. Immer wieder eine wunderbare Empfehlung. Und dann haben wir noch eine Platte, wo nicht nur zwei Schlagzeuger am Werk sind, sondern direkt, ich weiß gar nicht, 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7, nicht ganz 10. Die gute alte Superdrumming-Fernsehserie mit Pete York, damals in den 80ern gelaufen. Er hat da mehrere Schallplatten drüber gemacht, wo er verschiedene Schlagzeuger eingeladen hat, hier mit ihm zusammen zu spielen. Also, ich weiß nicht, ob das als Orchester oder als Chor gilt. Auf jeden Fall haben wir da eine Platte, wo ganz, ganz viele Schlagzeuger mitmachen. Frage Nummer 5 von HiFi Anonym. Schöne Grüße an HiFi Anonym. Wir werden seinen Namen nicht verraten. Hast du eine Live-Platte, die auf einem Konzert bzw. während einer Tournee aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst? Verrate uns, woran du dich besonders gut erinnerst. Da habe ich tatsächlich zwei Beispiele. Das erste Beispiel sind The Wild Hearts, sind auf diesem Kanal auch schon das ein oder andere Mal erwähnt worden. Die haben, jetzt habe ich mich wieder super vorbereitet, das Jahr habe ich natürlich komplett im Kopf, 2016 natürlich, das wussten wir natürlich alle. Die haben eine Live-Platte gemacht als Jubiläum für eine andere LP mit dem Namen PHUQ. Das kann man sich jetzt zusammensetzen. PH spricht man ja wie ein F. Ich weiß nicht, ob irgendeiner hier einen Jugendschutzfilter drin hat. Jedenfalls haben sie diese Platte zum 20. Jubiläum, meine ich, 10., 15., zu einem Jubiläum, haben sie diese Platte nochmal komplett live aufgeführt. Und da bin ich dabei gewesen. Da bin ich in Manchester gewesen, in Großbritannien, und habe mir dort das Konzert angeguckt mit großer Freude. Hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende da. Und wir merken uns mal hier den Plattennamen, denn auf den kommen wir gleich nochmal. Beispiel Nummer 2. Scream for me Dortmund. Und genau das ist auch meine Erinnerung, denn ich war damals 1983 oder 84 bei Iron Maiden auf der Tournee, die auf dieser Schallplatte hier dokumentiert worden ist. Das müsste dann die Powerslave LP gewesen sein, denn Eddie als Mumie, das kommt, glaube ich, aus dem Powerslave Imperium. Ich schaue noch mal hier in dieses Büchlein, denn da sind ja alle Tourneedaten aufgeführt und ich könnte mich grob daran erinnern, wann das gewesen ist, weil ich gerade eben Scream for Me Dortmund gesagt habe. Ne? Ich glaube, ich muss sagen Scream for Me Essen, denn wir waren, lass mich mal nachschauen, da haben wir es am, das kann man jetzt nicht sehen, ich zeige es hier, wo haben wir es, Essen, Germany, Gruberhalle. Am 26. Oktober 1984, also habe ich mehrere Sachen wieder falsch gesagt. Erstens nicht 83, sondern 84. Da war ich 14 Jahre alt und ich bin nach Essen gefahren und war hellauf begeistert, meine allergrößten Helden zu der Zeit live zu sehen. Also Scream for Me Essen, Scream for Me Grugerhalle. Frage Nummer 6. Da haben wir von dem Kanal Vorhang auf die wunderbare Frage: Kannst du aus Schrott Gold machen? Präsentiere uns eine Platte, die dir nicht so gut gefällt, als wäre sie super toll. Jo, versuchen wir es mal. Denn, so, Schalter an, Jubelschalter eingeschaltet. Das hier muss ja wohl die allerbeste Schallplatte von AC/DC sein. Kaum hat es eine Band in den 80ern geschafft, sich so für die neuen Entwicklungen der damaligen Zeit zu öffnen und ihren Sound so toll zu erweitern, wie AC/DC das geschafft haben. Mir gehen langsam die Argumente aus. Eine Eroberung neuer Soundwelten. Mir gehen wirklich die Argumente aus. Es ist eine AC/DC-Platte. Belassen wir es dabei. So, Frage Nummer 7. Welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Jo, da haben wir jetzt, glaube ich, eine längere Sitzung vor uns. Ich lasse mal die Beatles, die habe ich gerade eben schon gezeigt, die lasse ich mal weg. Und ich lasse auch Humble Pie weg, von denen ich alle Platten einmal in den Originalen habe und einmal in einer Wiederveröffentlichungsbox von vor ein paar Jahren. Das lasse ich alles weg, das ist ja Quatsch. Der verrückteste Teil ist wahrscheinlich dann doch die Wild Hearts. Die hatte ich ja gerade eben schon mal kurz gezeigt. Diese LP mit dem hübschen Namen in der Live-Version, das ist die reguläre LP von damals. Auch schon Blick auf eine spätere Frage, habe ich mir damals auch beim Konzert unterschreiben lassen. Diese hier ist von, auch da bin ich jetzt hervorragend vorbereitet, 1996. Das heißt, das Jubiläum waren 20 Jahre von der Live-LP. Das ist die originale Platte von damals. Die habe ich mir in der Vinyl-Fassung gekauft. Die habe ich mir natürlich auch in der CD-Fassung gekauft, die es damals gab, weil warum nicht? Und die habe ich mir auch noch in der regulären CD-Fassung gekauft, weil, warum nicht? Damals gab es auch noch Maxi-Singles, die wurden zu solchen LP-Veröffentlichen gereicht. Das ist dann in dem Fall diese hier als Promo für die LP. Natürlich habe ich mir die auch gekauft und Von der gab es auch noch eine besondere CD zum Aufklappen. Die habe ich mir natürlich auch gekauft, weil so macht man das halt. Und man hört auch dann nicht auf. Und wenn dann so eine LP nach 30 Jahren nochmal remastert und nochmal in neuem Ornat und neuem gänzlich neuer Aufmachung erscheint, dann kauft man die natürlich auch, weil dann gibt es die nämlich hier auch zum dreimal ausklappen. Das kauft man sich natürlich auch. Das muss man nicht erklären. Alle, die das nicht nachvollziehen können, sind wahrscheinlich im Kopf deutlich gesünder als ich. Frage Nummer 8 von Vinyl und mehr. Welche Schallplatte hörst du am häufigsten mit deiner Partnerin, deinem Partner oder deinen Freunden? Das ist auch schwierig, denn da gibt es ja nur wirklich eine Menge, die man hören kann. Und es sind jetzt auch mehrere Anlässe gewesen, die jetzt hier gefragt wurden, zu welchem man das hören kann. Ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, eine Platte zu nehmen, die ich mit der Liebsten oft höre, gerne sonntags morgens beim Frühstück. Und das ist Aretha Franklin. Eine nicht total außergewöhnliche oder total spektakuläre Zusammenstellung ihrer größten Hits, aber eine wunderbare Sonntagmorgenplatte. Da ist alles drauf, was man braucht. Von Satisfaction, Respect ist drauf, Baby, I Love You, A Natural Woman ist da drauf. Also mit der Platte ist man sehr, sehr gut bedient. Ich sehe aber auch gerade, dass die ganz schön dreckig ist und sogar eingerissen. Vielleicht begegnet uns die auch in nächster Zeit nochmal auf dem Reparaturtisch. Frage Nummer 9 von Andy Vinyl. Hast du ein reguläres Album einer Band oder Interpretin, das in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Covervarianten erschienen ist? Auch das habe ich, aber ich glaube nicht jetzt in einer total spektakulären Variante. Da gibt es bestimmt verrücktere Beispiele. Ich bin hier wieder bei den Klassikern, bei AC/DC als ein Beispiel. Denn bevor die Dirty Deeds, dann Dirt Cheap damals international erschienen ist, hatten die ja schon 3 Platten in Australien veröffentlicht mit einem anderen Cover. Als das Beispiel hierfür habe ich diese Variante genommen aus Australien, dieser Platte. Aber auch nur, weil ich da Glück hatte, bei einem Konzert von Rose Tattoo den Gitarristen Mark Evans zu erwischen, der ja damals bei AC/DC war, und habe dem einfach mal diese Platte hingehalten. Und er war so nett und hat die mir unterschrieben. Insofern nicht super spektakuläres, aber ich bin froh, dass ich den Herrn Evans mal getroffen habe. Frage Nummer 10 von Secrets on Vinyl. Welche eine Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben? Ja, die Frage teilt sich, oder beziehungsweise meine Antwort teilt sich in 2 Teile. Teil 1, das ist eine Platte, die ich mir als Jugendlicher gekauft habe. Auch meine erste sogar. Allerdings habe ich die mal verkauft. Tatsächlich, jeder Plattensammler hat wahrscheinlich in seinem Leben 1, 2 Gelegenheit oder 1, 2 Situationen gehabt, wo man Platten weggegeben hat und es hinterher natürlich bereut hat. Das habe ich natürlich auch bereut. Das war Grundbaustein meiner Plattensammlung. Damals hatte ich sogar noch so ein paar Notenblätter dazu, die da drin lagen. Habe ich alle mitverkauft. Selten dämlich. Würde ich natürlich nie wieder tun. Frage Nummer 11 von Guido, dem Vinyl-Junkie. Welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft und vor Ort von einem der Bandmitglieder signieren lassen? Jo, da habe ich jetzt ja schon ein paar gezeigt gerade, unauffällig, und habe es einfach mal so reingeschummelt. Nämlich den Herrn Mark Evans hatten wir, dann habe ich von den Wild Hearts auf diesen Platten, die ich zeigte, habe ich mir auch schon ein paar Autogramme geholt. Ich mache das tatsächlich, wenn möglich, bei jedem Konzert. Ich renne tatsächlich oft mit so einer blöden Umhängetasche rum, kichern immer alle, wenn sie mich sehen. Dies habe ich dann vollgepackt mit den ganzen Schallplatten von dem oder den Künstlern und nutze die Gelegenheit, wenn ich die hinterher am Merchandising-Stand erwische oder im Backstage-Bereich oder sonst wo, wenn ich sie irgendwie abfangen kann, halte ich denen gerne die Platten hin. Funktioniert auch meistens ganz gut. Zuerst Frage 12 von, auch ein wunderbarer Name, was mit Rock und Vinyl? Super. Welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer gehabt hast oder gerade hast? Jo, da habe ich auch 2 Beispiele, denn Liebeskummer, der ist ja auch meistens in verschiedenen Phasen. Manchmal ist man ja noch traurig und alles ist ganz schlimm. Und für solche Fälle empfehle ich Foy Vance und seine LP Hope. Das passt ja nun auch wieder thematisch mitunter. Der gute Mann kommt aus Nordirland und schreibt wunderbare Lieder zur Gitarre und auch manchmal mit so Looping-Effekten, die er dann selber aufeinander schichtet und mit sich selbst quasi und seiner Gitarre eine komplette Band irgendwie nachbaut. Wunderbar. Die Platte ist erst vor kurzem auf Vinyl erschienen, die gab es lange, lange Jahre nur auf CD und ist von vorne bis hinten super. Haha, von vorne bis hinten super, das haben wir ja auch noch nachher. Also Foy Vans und Hope, sehr, sehr, sehr große Empfehlung. Wenn man dann in dem Thema Liebeskummer so weit ist, dass es schon anfängt, so ein bisschen zu grummeln und man fängt eher an, sich zu ärgern und wie doof das alles war, und wenn es dann mal so richtig brennt, dann kann ich auch Lamb of God empfehlen. Das klärt dann auch mal so ein bisschen die Stimmung. Das ist wie so ein derbes Gewitter, wenn man mal ein bisschen frische Luft braucht. Dann funktionieren die auch sehr gut. Kommen wir zu Frage 13 von Nadelneu, dem Vinyl-Podcast mit Max und Flo. Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst? Und da habe ich mir rausgesucht die norwegische Band Spider God. Das ist eine Entdeckung der letzten Jahre, die ich gemacht habe. Ich finde die Band super. Nicht nur ist die Musik spitze, die haben auch wirklich ein beinhartes Designkonzept, was sie seit der ersten LP durchziehen. Alle LPs sind quasi so aufgemacht wie diese hier. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Erstmal fängt das an mit diesem merkwürdigen, surrealistischen Cover-Motiven. Die ist also toll. Da ist irgendwie Psychedelic-Zeug drin, da ist moderne KI-Kunst drin, da ist alles drin. Das haben die schon vor einigen Jahren angefangen, ihre Platten so zu stylen. Und es ist wirklich bis ins letzte Detail durchdacht. Also alle Platten von denen kommen in so einem Umschlag, der schon mitgeliefert wird. Und der enthält nämlich dann auch direkt mal den Bandnamen. Das finde ich auch schon mal klasse. Sodass dann hinterher das Motiv auf der LP komplett alleine glänzend zur Geltung kommt. Bevor wir die Platte angucken, man sieht ja, hier ist nichts weiter draufgeschrieben. Allen Platz hier ist für die Kunst vorbehalten. Aber wenn man da reinguckt, dann ist die Platte von innen dann bedruckt mit all den Informationen, die man braucht. Finde ich eine super Idee. Und dann kann man sich da irgendwie reingraben und gucken, was man hier noch an Infos rauskriegt. Und das Ganze wird dann nur noch gekrönt, indem dann auch die LPs von denen dann meistens in so verrückten Farbkonstellationen daherkommen. Meistens auch die Platten in verschiedenen Versionen, also man kriegt die dann in 7 bis 8 verschiedenen Farbvarianten. Ganz toll durchdacht. Und auch nochmal hier das Beispiel, beim Konzert gekauft, hinterher zur Band gerannt, freundlich geguckt und die haben nett, wie sie sind, alles unterschrieben. Kommen wir zur Frage Nummer 14 von Vinyl Addict. Welche deiner Schallplatten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltete sich am schwierigsten? Da habe ich auch wieder zwei Beispiele. Das eine ist von Robert Plant, seine Soloplatte oder sagen wir mal seine andere Band, nämlich die Strange Sensation, die Platte Mighty Rearranger. Die habe ich lange, lange gesucht. Da habe ich auch ein anderes Video drüber gemacht, wie ich die auf einer Plattenbörse gefunden habe und durch eigene Dusseligkeit dann doch wieder verpasst habe. Ich bin nämlich dann nochmal eine Runde gegangen, weil ich nochmal drüber nachdenken wollte, weil die relativ teuer war. Dann war sie natürlich weg. Ne? Das ist natürlich Pech gehabt, PP, persönliches Pech. Habe ich aber daraus gelernt, bei der nächsten Gelegenheit, als ich sie gesehen habe, direkt zugeschlagen. Das zweite Beispiel ist die wunderbare Reggae-Band Misty in Roots. Eine Platte, die ich in meiner Schulzeit mal empfohlen bekommen habe und auch mal ausgeliehen bekommen habe. Die habe ich dann, wie man das damals gemacht hat, überspielt und die ganze Zeit gehört. Und ich wollte die Platte natürlich auch immer gerne haben. Und es hat bestimmt 20, 25 Jahre gedauert, bis ich sie dann endlich irgendwo gefunden habe. Aber das lange Warten hat sich wirklich gelohnt. Denn die stand in einer Restekiste und hat mich 8 € gekostet. Und den Preis, den würde ich heute 13 Mal am Tag bezahlen, wenn ich die nochmal finden würde. Denn so günstig habe ich sie seitdem nie wieder gefunden. Und es ist wirklich ein großer Schatz in meiner Sammlung. Frage Nummer 15 von Tonkunststube und Mini-Klangwunder. Welche Schallplatte in deiner Sammlung hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Die Geschichte zu dem Release-Datum oder das weiß ich nämlich nicht. Ich könnte höchstens kurz die Geschichte zu der Platte erzählen. Das ist nämlich eine Classic-Shellac-Platte und deren Release-Datum ist 1912. Das ist tatsächlich das älteste Stück, was ich habe. Und darauf singt Caruso eine Arie von Verdi. Und die habe ich mal geschenkt bekommen von meinem Vater, der sie in seiner Sammlung irgendwo gefunden hat. Aber weiter weiß ich die Geschichte leider auch nicht dazu. Frage Nummer 16 von Sammy Erleben. Welche Platte hat dich in eine komplett neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert? Ja, das ist auch schnell erzählt, denn als ich die gehört habe, war nichts mehr wie vorher. Denn da hat wirklich für mich alles gestimmt. Teufelshörner, lustig aussehende Typen, bisschen gefährlich aussehende Typen. Ich war 8 oder 9 Jahre alt, als ich die zum ersten Mal gesehen und gehört habe. Da war ich tatsächlich wie verzaubert. Das war wirklich der Kracher. Insbesondere muss man sich die Fallhöhe oder Steighöhe, kann man dann besonders gut einschätzen, wenn man weiß, wo ich hergekommen bin. Denn direkter Vorgänger von dieser LP ist diese LP. Da kann man also sehen, ich war komplett im Biene Maja und Karel Gott Universum und dann kommen da plötzlich 5 Typen aus Australien um die Ecke. Da war mein Leben tatsächlich ein anderes als vorher. So, die vorletzte Frage, Nummer 17 von Mosh Pit Passion. Welche Platte ist dein Lieblings-Bootleg oder Counterfeit? Jo, da habe ich auch wieder 2 Beispiele. Ich kann mich nie auf irgendeine Sache begrenzen. Das ist ja auch so ein, deshalb sammelt man Platten. Man kann sich halt nicht für eine entscheiden. Da braucht man halt doch ein paar mehr. Jedenfalls ist Beispiel Nummer 1 ein Bootleg, eine Bootleg-Box von Pink Floyd live in Montreux 1971. Habe ich mir gekauft, weil ich fand damals die ganzen frühen Sachen, Echoes fand ich super. Cymbeline war eins meiner Lieblingssongs von Pink Floyd eine ganze Zeit lang. Und in dieser wunderbaren Aufmachung habe ich auch schon mal an anderer Stelle drüber erzählt, von Swinging Pig damals ja, tolle Plattenfirma, die tolle Sachen rausgebracht hat. Auch hier schönstes Vinylwerk, schönst verpackt, tolle Musik. Also das ist wirklich einer, den höre ich immer wieder gerne. Klangqualität ist auch in Ordnung von 1971 aus Montreux. Man kann wirklich nicht meckern. Tolles Ding. Und das zweite Beispiel ist diese, vielleicht ist das sogar die reguläre. Ich glaube immer, das ist die Counterfeit-Ausgabe von Led Zeppelin, Houses of the Holy. Aus Chile stammt diese hier. Da habe ich auch nochmal eine Geschichte drüber zu erzählt, denn die habe ich, wo ich sie ursprünglich her habe, weiß ich gar nicht mehr. Vermutlich auf irgendeinem Flohmarkt gekauft. Und dann habe ich sie auch irgendwann wieder verkauft. Man ist ja, ich habe es erwähnt, irgendwann ist man ja so dusselig und verkauft Platten aus Gründen, ich kann es mir nicht erklären. Und dann habe ich die tatsächlich auf einem späteren Flohmarkt Jahre später wiederentdeckt. Genau diese Platte. Und dann habe ich sie natürlich zurückgekauft. Ich habe auch weniger gekauft, als mir damals bezahlt wurde, was nicht so wichtig ist. Ich hätte auch das 13-fache bezahlt. Ich musste die natürlich wieder in meiner Sammlung haben, weil so eine Reise habe ich auch noch nicht gesehen, dass ich eine Platte gekauft habe, verkauft habe und dann kommt sie eines Tages durch Zufall wieder zurück in meine Sammlung. Und die abschließende Frage Nummer 18 vom Plattenpanorama. All Killer, No Filler. Auf welchem Album gibt es nur gute Songs? Als ernstzunehmender Plattensammler muss ich natürlich sagen, auf jeder meiner Platten sind nur gute Songs. Aber sollte ich eine rausziehen, und heute habe ich auch nur eine rausgezogen, ist für mich die Power Age von AC/DC. Ich glaube, aus der Zeit herum gibt es dieses wunderbare Zitat von Angus Young, dem man damals vorgeworfen hat, ihr habt ja jetzt schon irgendwie 11-mal die gleiche Platte gemacht. Daraufhin hat er erbost gesagt, nein, 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 das stimmt nicht, es waren 12. Also die Platte ist für mich wirklich einer der ganz, ganz großen Höhepunkte im Oeuvre von AC/DC. Ich finde, hier sind wirklich nur astreine Songs drauf. Und natürlich habe ich davon auch die andere Variante, wo sich nämlich die Songs ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Platte sind 10 Songs, da ist Rock'n'Roll Damnation noch mit drauf und hier sind es nur 9. Wir sprachen drüber, warum kauft man verschiedene Varianten? Aber es bleibt dabei, beste Platte von AC/DC im Plattenschrank, All Killer, No Filler, Power Age. So. Das dazu. Und beim nächsten Mal weiß ich auch nicht. Das hat Spaß gemacht. Meine erste German Vinyl Challenge. Ich hoffe, es kommen noch viele, viele weitere, an denen ich dann auch wieder mitmachen kann. Also, vielen Dank in die Runde. Viele Grüße. Bis zum nächsten Mal.